Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch mal wieder hier sein darf oder das erste Mal hier bei euch sein darf. Ich habe mir so die ganze Zeit überlegt, was predigst du? Die Bibel ist ja so voll, man kann so viel erzählen. Ich habe als Prediger nie das Problem, dass ich nicht weiß oder dass ich nur ein Thema finde. Ich habe so viele Themen und muss mich dann immer entscheiden. Aber ich bete dann auch dafür und der Herr hat mir ein Thema aufs Herz gelegt. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf Karfreitag zu und Ostern. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Es ist gut, dass man sich in dieser Zeit auch mal besonders beschäftigt mit dem Leben und dem Sterben von vor allen Dingen von unserem Herrn Jesus. Das sollten wir eigentlich viel öfters tun, nicht nur einmal im Jahr, wenn Karfreitag und Ostern ist. Ich glaube, es gibt keinen Blick, der dein Leben so verändern kann, als wenn du Jesus, den Gekreuzigten, siehst, wie er für dich stirbt. Und deswegen möchte ich uns heute ein Thema bringen, einige der letzten Worte Jesu Christi auf Erden. Und im Johannes Kapitel 13 bis 17, das sind ja ein paar Kapitel, kann ich euch jetzt nicht alle vorlesen, aber ich nehme aus jedem Kapitel einen Vers. Und dann möchte ich euch wichtige Dinge mitgeben. Wisst ihr, wenn ein Mensch weiß, jetzt geht's mit mir zu Ende, dann werden nur noch wichtige Dinge besprochen. Weißt du, wenn du und ich, wenn wir eines Tages überhaupt die Möglichkeit haben, manchmal wird man ja so aus dem Leben gerissen, aber wenn wir die Möglichkeit haben, uns vorzubereiten, dann merkst du, dass ganz viel, was dich im Leben beschäftigt hat, nicht mehr wichtig wird. Und ich glaube, dass jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, wenn es zum Ende geht, nachdenkt über sein Leben und nachdenkt, was war eigentlich mein Leben? Was hat mein Leben eigentlich ausgezeichnet? Was wollte ich eigentlich auch machen? Was hinterlasse ich für meine Angehörigen? Und der Herr Jesus, der war ja der beste Hirte aller Zeiten, ist er immer noch. Und wisst ihr, macht euch die Mühe, lest mal Kapitel 13, 14, 15, 16 und 17 durch. Das ist nämlich kurz bevor er ans Kreuz ging. Das waren die letzten Reden, mit die er gehalten hat. Und ich glaube, der Herr Jesus, weil er ganz Mensch war, wusste er, am Ende des Lebens ist es besonders wichtig, ganz wichtige Dinge deine Liebsten mitzugeben. Wenn du die Chance hast, als Mensch, dann deine Lieben um dich zu haben, bevor du von dieser Welt gehst, dann möchtest du diesen Menschen die besten Ratschläge geben, die es gibt. Und wir werden heute sehen, was der Herr gemacht hat. Und es sind 5 Punkte, die wir besprechen werden. Und ihr werdet merken, welch ein genialer Seelsorger Jesus ist. Jemand hat mal gesagt, es sind immer wieder die gleichen Dinge, die Sterbende vor dem Tod bereuen. Das erste ist oft, ich habe mir meine Träume nicht erfüllt. Wisst ihr, was ganz wichtig ist, dass wir nicht gelebt werden, sondern dass wir leben. So mancher Mensch hat gesagt, ach, ich mache jetzt das, weil das hat Dada und Mama und so, die wollten das immer. Aber du bist nicht da, um das Leben von irgendjemand anders zu leben, sondern du sollst dein Leben führen. Viele Gläubige machen sich abhängig von anderen Christen. Lassen ihr Leben bestimmen, wie sie über ein Denken und Lenken. Das ist auch genauso verkehrt. Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann tu es. Dann tu es. Ja? Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann tu es. Du wirst eines Tages nie bereuen, den Herrn gehorsam gewesen zu sein. Aber du wirst es bereuen, ihm ungehorsam gewesen zu sein. Und hab den Mut. Wem Gott beruft, den befähigt er. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn du vor Aufgaben Angst hast. Ja, wenn du denkst, das schaffe ich nie. Ja, genau. Das weiß Gott auch. Aber die Kraft, die gibt er dir. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass wir eines Tages, wenn unsere letzte Stunde kommt, nicht bereuen müssen, ach, ich hätte noch so vieles, wollte ich eigentlich ganz anders machen. Und ich habe mich gefürchtet, weil ich dachte, was denkt der jetzt von meinem Leben? Und der und der und der und der. Lebe dein Leben. Lieber Bruder, liebe Schwester, du hast nur dieses eine Leben. Und wie lange, das weiß der Herr. Wir wissen alle nicht, ob wir den September überhaupt erleben werden auf dieser Erde. Aber wir dürfen eins wissen, dass unser Herr unser Leben in seiner Hand hält. Und das Zweite, was Sterbende oft bereuen, ich habe meine Liebe nicht weitergegeben. Sei du nie geizig mit Liebe. Sag einem Menschen, wenn er lebt, dass du ihn liebst. Ja, das ist so wichtig. Nimm mal deine Familie ganz neu im Gespräch und zeig, dass du sie liebst. Wann hast du das letzte Mal das gesagt? Für deine Kinder, zu deinem Papa, zu deiner Mami, zu deinen Verwandten. Wann bist du das letzte Mal zu jemandem gesagt und hast einfach gegangen und hast einfach gesagt, weißt du was, ich liebe dich und ich danke dir so, dass du bei mir bist. Und ich danke Gott, dass du noch bei uns bist. Ja. Sei nie geizig, Liebe zu geben. Das bereuen viele, dass sie sagten, hätte ich doch meinen Kindern, hätte ich doch meinen Papa, hätte ich meine Mami, hätte ich meinen Ehepartner mehr gesagt, wie wertvoll er für mich ist. Eines Tages kommt die letzte Stunde, da kommt es nicht mehr an. Da kannst du zwar auf dem Friedhof ein großes Herz bestellen, das 1.000 Euro kostet, aber das kommt nicht mehr an. Es wäre viel wichtiger gewesen, zu Lebzeiten einem Menschen zu sagen, ich liebe dich und du bist mir wichtig. Und das Dritte, was Menschen kurz vorm Tod auch bereuen, ich habe nicht vergeben. Am Ende seines Lebens wird der Mensch auch bewusst, wie oft er auch verkehrt gehandelt hat. Und das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn du nicht vergeben kannst. Unversöhnlichkeit ist wie eine bösartige Krankheit, die dich kaputt macht. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob du sogar im Recht bist. Aber wenn du unversöhnlich bist, dann wirst du zerfressen werden von dieser Unversöhnlichkeit. Ist es immer einfach zu vergeben? Manche reden das so dahin. Manche Leute haben andere Menschen so verletzt, so brutal verletzt, da ist es nicht so einfach zu vergeben. Aber wir können es lernen von Jesus, der, obwohl er angespuckt wurde, kaputtgeschlagen wurde, sagen konnte, Vater, vergib ihm. Sie wissen nicht, was sie tun. Das können wir nicht aus uns. Aber wir dürfen darum beten. Wir dürfen sagen, Herr, ich möchte das so von dir lernen. Vergebung wird kurz vor dem Tod immer wichtiger. Und lass uns Dinge nicht aufschieben. Ich habe in meinem Leben oft auch manche Dinge vor mich hergeschoben, wo ich dachte, ja, da bin ich jetzt aber am Recht. Und da hat der Herr gesagt, und was nützt es dir? Hast du Frieden? Hast du Frieden über diese Sache? Nein, das quälst du dich damit. Das Erste, was Jesus in diesen Reden seinen Jüngern weitergibt, bis zum Ende war die Liebe für die Jünger da. Jesus sagt in Johannes Kapitel 13, Vers 1, das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Er hörte nicht auf, sie zu lieben. Jesu Liebe ist als einzige nur an Schenken, nicht an Nehmen interessiert. Merkt ihr diesen Satz? Jesu Liebe ist als einzige nur am Schenken, nicht am Nehmen interessiert. Das ist Agape. Der Herr gibt, obwohl du und ich das gar nicht verdienen. Das ist für mich, je älter ich werde, wird das immer größer. Herr Jesus, wie viele Probleme hast du mit mir? Du hörst einfach nicht auf, mich zu lieben. Warum? Da finden wir keine Antwort. Ja? Aber wisst ihr, er hatte sie geliebt bis zum Ende. Er wusste, dass einige ihn verlassen werden. Die Männer haben fürchterlich versagt. Einer hat uns noch ein bisschen die Ehre gerettet, Johannes. Aber am Kreuz waren noch ein paar Frauen. Aber all die anderen, wo waren die anderen ganzen Menschen am Kreuz, die gerufen haben, Hosianna, Hosanna, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Die haben ein paar Stunden später geschrien, kreuzige ihn. Kreuze gegen. Wisst ihr, und dennoch steht, er hat sie bis zum Ende geliebt. Die Jünger, die hören zu, der Herr Jesus muss fürchterlich leiden. Stell dir mal vor, du redest mit einem Menschen, du hast vielleicht eine tödliche Krankheit und du erzählst den Menschen, du musst demnächst sterben. Und deine Gesprächspartner unterhalten sich, wer von ihnen der Größte ist. Genauso haben sich die Jünger verhalten. Jesus sagt, ich muss leiden, ich muss sterben, ich habe Angst davor. Und sie haben sich unterhalten, wer von uns ist der Größte. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte sie alle verhauen. Das hat er aber nicht getan. Steht, er liebte sie. Wem denn? Diese Versager bis zum Ende. Und dass du und ich hier bin, ist nur seiner Liebe geschuldet. Die Liebe Jesu hat dich nie aufgegeben und wird dich nie aufgeben. Das Zweite. Eine gewaltige Perspektive gibt Jesus in seinen letzten Worten. Nämlich eine Wohnung gebaut von Gott selbst. Er sagt in Johannes 14,2, jetzt komme ich zum zweiten Kapitel, was ich heute beleuchten will. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus hat gemerkt, diese Jünger, die brauchen jetzt was ganz Wichtiges. Er fängt gleich mit dem Allerwichtigsten an und sagt, ich liebe euch bis zum Ende. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger, die wussten, wenn der Herr weg ist, worauf bauen wir unser Leben noch? Und er sagt, ich liebe euch, meine Liebe bleibt und ich gebe euch eine Perspektive. Ja, aber Herr, du wirst sterben. Ja, aber das ist nur ein Übergang. Ich gehe hin. Ja, wohin denn? In den Himmel. Und was machst du da? Da baue ich für dich eine Wohnung. Sieh mal, das war das, was die Jünger auf dem Herzen hatten. Sie hatten sicherlich gedacht, was passiert jetzt? Und Jesus sagt, Leute, ihr werdet eines Tages ganz woanders sein. In wie vielen Tagen hat Gott die ganze Welt, also nicht nur eine Wohnung gebaut, ja, sondern die ganze Welt? 6 Tage. 24 Stunden. Laut 5. Mose. Es war nicht ein Jahr, ein Tag mit 1000 Jahren, wie es manche Bibelausleger, das stimmt nicht. 5. Mose steht klar, dass es Tageszeiten war von 24 Stunden. Also Gott hat in 6 mal 24 Stunden alles geschaffen. Kannst du das glauben? Verstehen? Nein. Oder? Verstehen? Unmöglich, oder? Der sprach und es war da. Die Sonne, du gehst mal dahin, du gehst mal dahin. Ja. Sieh mal, 6 Tage. Wie lange ist der Herr Jesus mittlerweile schon nicht mehr auf Erden sichtbar? Wie lange ist es ungefähr her, als er gen Himmel fuhr? 2000 Jahre ungefähr, ja? Wisst ihr, wo ich hin will? Gott, der Schöpfer, hat 6 Tage gebraucht, um die ganze Welt zu schaffen, den Menschen mit dabei. Und er ist jetzt schon seit 2000 Jahren und baut für uns eine Wohnung. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und komme wieder. Und weil er nicht wiedergekommen ist, ist die Stätte wohl noch nicht da. Weißt du, was das sein wird da oben? Alles, was du dir erträumst und erdenkst, ist pureste Finsternis. Ja? Wenn wir eines Tages da oben einziehen werden, bei ihm, dann werden wir sagen, Herr, warum hast du nicht uns viel früher zu leben? Wir werden eines nie bereuen, wenn wir da oben sind, dass wir da sind. Wir würden höchstens bereuen, weil wir uns so wenig gefreut haben und vorbereitet haben. Wisst ihr, für uns Menschen, die wir liebe Menschen verlieren, ist das immer ein harter Weg. Und wisst ihr, wenn du Menschen geliebt hast, dann ist es nicht so, dass irgendwann das vorbei ist. Man lernt vielleicht ein bisschen besser, irgendwann damit zu leben, aber es hört nie auf. Wisst ihr, woran ich das zum Beispiel auch merke? Mein Vater ist vor 17 Jahren, mittlerweile wären das jetzt dieses Jahr, ist er heimgegangen. Ich weiß, dass er da oben ist und ich gönne ihm die Gemeinschaft mit Jesus, aber ich würde ihn gönnen, wenn es nicht Tage gibt, jetzt noch nach 17 Jahren, wo ich manchmal bitterlich weine. Wo ich alles sofort aufgeben würde, nur eine Stunde nochmal mit ihm reden zu können. Kennst du das Gefühl? Einmal nochmal die Stimme von Dada hören. Einmal nochmal die Stimme von Mama hören. Was würde ich dafür geben? Sieh mal, und diese Perspektive zu haben, dass wir dort oben eine Stadt haben, ein Haus, was er für uns baut. Er wollte den Jüngern sagen, Leute, dieses kleine Leben, und wenn du 80 und 90 wirst, du musst irgendwann, hört es auf, aber nicht für dich. Ich erwarte dich da oben. Und übrigens, der größte Trost, den wir haben können, ist, dass wir wissen, dass unsere vorangegangenen Menschen bei ihm sind. Für uns ist das schwer. Wir möchten sie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte sie manchmal mit einem Lasso da runterholen. Ja? Aber die möchten nicht mehr zurück. Die sagen, ich verstehe das, wir sehen uns sowieso bald wieder. Bald kommt der Tag der Wiederkunft des Herrn und dann sind wir vereint für alle Zeit. Sieh mal, was für einen Trost gibt der Herr Jesus kurz vor seinem Tod, was für ein Herz hat er. Er hat sich nie um sich gekümmert. Er hat gesagt, meine lieben Jünger, ich gehe voran. Ich habe etwas für euch, das wird alles übertreffen. Und da haben die Jünger vielleicht das auch nicht gleich verstanden. Die haben gesagt, was erzählt er hier? Uns interessiert jetzt keine Wohnung im Himmel, du wirst jetzt bald sterben. Aber später haben sie sicherlich darüber nachgedacht. So ist das oft in unserem Leben, oder? Kennt ihr das auch? Dass der Herr Jesus uns manchmal was sagt, wir nehmen das auf, aber es braucht manchmal Zeit, vielleicht durch Not, durch Schwierigkeiten, und dann wird uns das Wort erst richtig bewusst. Und dann halten wir uns daran fest. Ja. Ist einfach großartig. Und dann gibt es einen wunderbaren Satz, nämlich: Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Sieh mal, wenn die Ewigkeit dein Zuhause ist, dann musst du dich nicht brutal an dieses kleine Leben hier so klammern. Dann kannst du sagen: Herr, ob ich jetzt gesund bin oder krank, vielleicht nimmst du mich auch. Ich gehe nach Hause. Wenn du mit Jesus verbunden bist, gibt es sowieso nur einen Übergang. Gläubige, die sterben nicht, die gehen nach Hause. Gläubige wechseln nur den Ort. Ja? Und ich glaube, dass das für uns ganz wichtig ist, dass das sichtbar wird. Wir waren heute draußen auf der Straßenevangelisation, bei uns im T-Box-Center, mit einer anderen Gemeinde zusammen. Wir haben gesungen, Traktate verteilt, Bibeln verteilt, haben mit Menschen gesprochen. Da kam ein Mensch, der war sehr intelligent, aber sein Intellekt stand ihm im Wege. Und er war sehr, sehr traurig. Er sagte: Wie kann es einen Gott, einen allmächtigen Gott geben, der seine Kinder sterben lässt und andere Dinge? Und diese alte Frage: Warum lässt Gott das Leid zu? Und er wusste, dass ich Pastor bin, und er war sehr überrascht über meine Antwort. Ich sage: Ja, das sind so Fragen, ja. Da versteht man Gott nicht. Moment mal, Sie sind doch hier ein Prediger und so, ja. Ich sage: Ach so, das hat ein Prediger auf jedes eine Antwort? Ich weiß das auch nicht. Oh Gott ist viel zu groß. Ich stelle ihm mal die andere Frage. Wenn Gott wirklich allmächtig ist und wir beide würden ihn verstehen, dann ist er ja nicht größer als wir beide, dann wäre er auch allmächtig. Kommt er nicht an? Wie meinen Sie das? Ich sage: So wie ich das sage. Ich kann Gott nicht verstehen, der ist zu groß. Und ich würde lügen, wenn ich als Christ behaupten würde, ich finde alles gut, was Gott macht. Nee, finde ich nicht gut. Wir sind als Christen oft so, dass wir so ganz fromm sind und sagen: Ja, aber so darfst du doch nicht reden. Ja? Da musst du mal deine Bibel richtig lesen. Dann hast du sie wahrscheinlich noch nie richtig gelesen. Lies dir mal die Psalmen, wie Menschen Gott ihre Not klagen. Wo warst du denn, Herr? Hast du geschlafen? Ja, David sagt einmal: Schläfst du? Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu Gott gesagt hast, ob er schläft. Ja, David hat es gesagt. Und hat Gott ihn eine runtergehauen? Nein. Sieh mal, wenn Gott wirklich dein Freund ist, dann zeichnet Freundschaft aus, dass du ehrlich redest, oder? Das ist doch gerade die Freundschaft, dass du ehrlich mit deinem Mensch redest. Und den kannst du auch mal Dinge sagen, wo du richtig mal die Meinung setzt. Und dann gehen die nicht auseinander. Wahre Freunde sagen sich die Meinung und haben sich trotzdem lieb. Sieh mal, und Gott erträgt deine Not. Ja? Hat er gar kein Problem. Und ich habe diesem Mann einfach gesagt: Wissen Sie, es gibt ein Leben nach dem Tod. Daran glaube ich. Wenn ich hier meinen letzten Atemzug mache, dann bin ich beim Herrn Jesus. Ja, wenn Sie früher sterben, ich sage, dann sterbe ich. Und ich habe eine andere Perspektive. Ich brauche nicht diese 70, 80 Jahre zu Ende leben. Wenn der Herr mich morgen abholt, dann soll das tun. Ich kann nur gewinnen. Oder? Auf uns wartet eine gewaltige Ewigkeit. Jesus sagt dann in Johannes 15, 20, etwas über den Preis der Nachfolge. Also er macht die Perspektive, die Liebe, er gibt den Einblick in den Himmel, eine Wohnung, und dann sagt er: Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Du sagst vielleicht als Christ, wie unser Gago das vorhin gesagt hat: Jetzt kommt eine Evangelisation. Ja, glaubt ihr denn, der Teufel ist blöde? Also wenn ihr nicht angegriffen werdet, dann macht die bitte nicht die Evangelisation, weil das ist ein Zeichen, dass der Herr überhaupt nicht wirken wird. Aber wenn ihr jetzt richtige Angriffe bekommt, dann als Bestätigung sehen. Ja? Der Teufel greift nämlich nur dort ein, wo es für ihn gefährlich wird. Hast du Angriffe gerade momentan? Ja? Möchtest du vielleicht nicht mehr singen oder nicht mehr predigen oder nicht mehr Geige spielen oder nicht mehr Gitarre spielen oder was weiß ich? Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass der Teufel dich lahmlegen will. Und der Teufel möchte nur Christen lahmlegen, die ihn gefährlich werden. Wenn du gar keine Anfechtung hast, dann überprüf mal, ob du überhaupt ein Christ bist. Ja? Christsein bedeutet jeden Tag Kampf. Und oft liegen wir auf der Nase. Oft fallen wir. Oft merken wir, dass der Preis der Nachfolge manchmal nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Christsein ist oft mit Kampf verbunden. Das fängt schon morgens an. Schlafe ich jetzt 10 Minuten länger oder nehme ich die Zeit fürs Gebet? Kennt ihr das? Jüngerschaft, hat mein Bruder gesagt, ist kein Selbstzweck. Es geht nicht mehr um dich, falls du das nicht verstanden hast. Es geht um Jesus. Viele Christen sind deswegen nicht richtig mit Jesus unterwegs, weil es immer um sie geht. Ich. Nein, das Ich ist am Kreuz. Wenn du wirklich Christ bist. Also wenn du dich eines Tages mal für Jesus entschieden hast, hast du in dem Moment deinen Rechtsanspruch auf deine Bestimmung abgegeben. Christsein bedeutet, Herr, alles gehört dir. Nicht mehr, Herr, was kannst du für mich tun? So unter dem Motto, meine restliche Zeit? Nein. Es gibt auch kein halbes Christsein oder drei Viertel oder 95%. Es gibt einen wunderbaren Satz, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Jesus sucht nur Freiwillige. Also wenn du sagst, das ist mir alles zu schwer, dann sagt dir Jesus, geh. Du kannst gerne gehen. Ich suche nur Freiwillige. Johannes 6 hält eine Rede und sagt, das ist ja der Hammer, was du uns hier erzählst. Wir hauen ab. Und Jesus sagt nicht, oh, bitte bleib doch bei mir, ich bin so einsam. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, geht. Und zu den Jüngern, da hat er nicht gesagt, aber ihr bleibt bei mir. Er sagt auch nicht. Er sagt, ihr könnt auch gehen. Und da sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Das ist das Christsein. Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Christus. Seid ihr schon mal weggekommen vom Herrn Jesus? Sind hier schon mal welche weggekommen, auch mal so, wo ihr mal nicht mehr so auf dem Weg wart? Keiner? Seid ihr immer auf dem Weg gewesen? Immer durchgeht durch die Bank durch? Wow, ihr seid ja Vorzeichenchristen. Also ich nicht. Ich nicht. Und manchmal habe ich auch, da war ich richtig ärgerlich. Da habe ich gesagt, so, Herr Jesus, beruft auf wen du willst, nur nicht mich. Und manchmal habe ich auch meinen eigenen Kopf durchgesetzt. Kennt ihr das? Wir wissen genau, was richtig ist und aus trotzdem machen wir es nicht. Ja? Ja, als Christ reagiert man so. Das stimmt, aber ich mache es trotzdem so. Dickköpfigkeit, ja. Jesus sagt eben halt, in der Nachfolge ist es einfach so, es wird Kampf geben. Sieh mal, Jesus hat immer 24 Stunden das getan, was der Vater wollte. Das können wir noch nicht mal von einer Stunde behaupten am Tag. Oder glaubst du das? Glaubst du, dass du eine Stunde zu 100% das tun, denken, handeln kannst, was der Vater will? Nein. Jesus hat das über 33 Jahre, 24 Stunden täglich gemacht. Und trotzdem hat er wie kein anderer gelitten. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Und das gefällt uns oft als Christen nicht, oder? Oder gefällt es dir, wenn du in Not kommst? Ja? Wir haben auch alle Angst vor bestimmten Dingen. Mir hat mal jemand gesagt, wenn ich mich ganz dem Herrn weihe, das werde ich nicht tun, dann kriege ich ja noch mehr Probleme. Ich sage, das stimmt. Ja, dann mache ich das nicht. Ich sage, das ist aber keine Alternative. Wisst ihr, was man merkt? Ja, es ist hart, oft in der Nachfolge. Aber habt ihr das auch schon erfahren? Je brutaler die Angriffe, desto größer die Enttäuschung und die werden kommen. Wisst ihr, das merkt ihr mal eins. Enttäuschung ist etwas Gutes. Guckst du mich vielleicht an. Ja? In dem Wort Enttäuschung steht, es ist das Ende einer Täuschung. Enttäuschung, das Ende einer Täuschung. Das heißt, jede Enttäuschung musst du eigentlich dankbar sein, auch wenn sie wehtut, weil sie dir die Augen geöffnet hat, wie es wirklich aussieht. Wir sind enttäuscht von einem Menschen. Warum? Wir hatten ein falsches Bild. Wir hatten gesagt, der ist so und so und so. Und dann zeigt er sich anders, sind wir enttäuscht und sind böse und schimpfen auf Gott. Wie kannst du mir so einen Idioten in den Weg stellen? Und Gott sagt, hallo, die Enttäuschung ist gut für dich. Warum? Ja, jetzt hast du geöffnete Augen. Jetzt weißt du, dass der gar nicht so toll ist, wie du immer geglaubt hast. Ja, also sei Gott auch mal dankbar für all die Enttäuschungen in deinem Leben, weil sie dir gezeigt haben, dass du falsch gedacht hattest. Ich sage, es ist leicht gesagt, schwer gelebt, ja? Das vierte und vorletzte ist die entscheidende Kraft, um Jesus zu verherrlichen. Also wir haben gehört, er hat die geliebt, ja, er hat nochmal den Himmel deutlich gemacht, er hat auf die Nachfolge hingewiesen und jetzt kann man ja denken, ja, die Nachfolge, wo kriege ich denn die Kraft? Und Jesus sagt, kein Problem, Johannes 16, 14, da steht, er, dieser Heilige Geist, wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Das heißt, der entscheidende Motor, dass du Jesus verherrlichst, das ist nicht deine fromme Leistung, Falls du darauf baust, dann mal gute Nacht. Ja, wie oft haben wir, ich glaube Luther war es, der mal gesagt hat, mit guten Vorsätzen ist der Weg zur Hölle gepflastert. Ja, wie oft hast du das schon gesagt, so, jetzt nehme ich mich mal zusammen. Ja, jetzt schimpfe ich nicht mehr und jetzt beim Autofahren halte ich mich auch an die Regeln oder was weiß ich. Ja. Und wie lange hat es gedauert bis zur nächsten Ampel? Oder so, ja. So, unsere Vorsätze taugen nicht. Gewöhn dir mal ab, vergiss deine Vorsätze. Mach daraus Gebete. Und zwar ehrliche Gebete. Wisst ihr, warum wir oft im Gebet so wenig Erhörung haben? Weil wir im Gebet Gott Geschichten erzählen. Grimms Märchengeschichte. Ja. Gibt es Menschen, die sagen, ach Herr, du weißt, dass ich meinen Nachbarn eigentlich schon mag, aber er nervt mich trotzdem manchmal so ein bisschen schon, aber du kannst mir doch helfen. Und wird Gott sagen, das ist doch nicht zu fassen. Ja? Nein, wir müssen sagen, Herr Jesus, ich bin dein Kind, aber meinen Nachbarn, den könnte ich von morgens bis abends zusammenschlagen. Ich könnte ihm mal, ich würde mich freuen, wenn du mich mal mit ihnen in einen Urwald schickst, wo ich völlig fern von Menschen bin, dass ich immer so richtig verhauen kann. Aber, und jetzt kommt das göttliche Aber, das ist nicht mein Weg. Herr, mein Herz ist rebellisch. Ich kenne dich und ich liebe dich. Aber ich habe in so vielen Lebenssituationen Probleme. Da gibt es Menschen, wenn ich die sehe, wird mir schon übel. Da brauche ich eine Tablette, dass ich mich nicht übergehe. Ja? Und so ehrlich müssen wir mit Gott reden, sonst wird das nichts mit der Nachfolge. Weil Jesus sagt, die Wahrheit macht euch frei, nicht die Lüge macht euch frei. Also ich weiß nicht, welche Übersetzung du hast, aber in Johannes 8 steht bei mir, die Wahrheit wird euch frei machen. Und du musst ehrlich werden. Das ist ein Grundprinzip. Und der Heilige Geist ist jemand, der auf die Heiligkeit und die Wahrheit fixiert ist. Du kannst keine Kraft vom Heiligen Geist erfahren, wenn du Gott anfängst, Geschichten zu erzählen. Aber wenn du zu ihm kommst, ehrlich und offen sagst, Herr Jesus, hier sind meine Baustellen. Hier ist mein Problem. Ich weiß nicht, welche Probleme du hast. Ich weiß auch nicht, was du schon die ganzen Jahre in deinem Leben so mit dir rumschleppst. Keine Ahnung. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir Christen uns angewöhnt haben, ständig Geschichten zu erzählen. Die Gemeinde Jesu sollte eigentlich ein Ort sein, wo man aufatmet und wo man abladen kann. Aber mittlerweile ist es so, dass die meisten Gemeinden nur noch ein Club der Heuchler ist. Wie geht's dir? Blendend! Depression in Endstadion, ja? Aber wie geht's dir? Blendend. Dann kommst du mit jemandem ins Gespräch, ja? Dann zitiert er fast die halbe Bibel auswendig, aber zu Hause behandelt er seine Frau wie der Teufel persönlich. Was bringt das? Nichts. Heuchelei. Kommt jemand in der Gemeinde, ja? Und hat ganz viele Nöte und anstatt das zu sagen, wahrt er den Schein, ja? Wie groß er ist und was er alles kann und wie herrlich er ist. Das bringt nichts. Sieh mal, wenn du Probleme hast, dann ist es wichtig in der Gemeinde, dass man hier ehrlich sein darf. Manche haben gesagt, ich kann doch nicht mein Gesicht verlieren. Dann habe ich gesagt, dann hast du noch nicht verstanden, was auf Golgatha passiert ist. Wenn du wirklich dich bekehrt hast, hast du spätestens an den Tag deiner Bekehrung unter dem Kreuz dein Gesicht schon längst verloren. Oder denkst du noch irgendwas groß über dich? Denkst du noch groß über dich? Das ist ein Zeichen, dass du Jesus überhaupt nicht erkannt hast. Gar nicht, null. Jesus sagt, du bist ein erbärmlicher Sünder von A bis Z und dennoch liebe ich dich. Was ist denn der Grund? Da komme ich gleich zu. Wahrheit, sagt mal ein gesegneter Bibellehrer, Wahrheit ist das Herzblut des christlichen Glaubens. Wenn Herz kein Blut mehr hat, was passiert? Hört auf zu schlagen, ja? Also Wahrheit ist das Herzblut des christlichen Glaubens. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir das mehr umsetzen in unserem Leben. Auch in unseren Familien. Das ist so ganz, ganz wichtig, dass wir das uns wirklich zu Herzen nehmen, dass wir wahrhaftig sind. Dass wir keine Schauspieler sind. Dass wir ehrlich miteinander sind. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wisst ihr, was einen so unglaublich belastet ist? Diesen ganzen Zirkus der Maskerade. Ja? Bei manchen Christen ist so der Maskeradenball. Da ist Rio de Janeiro und der Karneval ist dagegen, weiß ich nicht, gar nichts. Ja? Die haben so viele Masken. Lass doch mal die ganzen Masken. Das bringt nichts. Sei ganz ehrlich. Wisst ihr, ich glaube, dass das ein Schlüssel ist im Leben, um weiterzukommen. Dass man wirklich ehrlich wird und den Aufrichtigen sagt, meine Bibel, den lässt es dem Herrn gelingen, wer aufrichtig ist. Sag ganz ehrlich, was los ist in deinem Leben. Sag vielleicht, dass du auch deine Liebe zum Herrn verlassen hast. Ja, erzähl ihm keine Geschichten. Ja, Herr, ich habe dich ja trotzdem noch lieb. Lies ja noch ab und zu die Losung. Vergiss es doch. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht um Losungslesen. Weißt du, Jesus ist doch nicht gekommen, damit du ein bisschen die Losung liest oder, keine Ahnung, ein Andachtsbuch liest. Darum geht es doch gar nicht. Jesus möchte 24 Stunden mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte dir überall begegnen. Ich hoffe, dass ihr nicht heute anders seid, als wenn ihr beim Penny einkaufen geht. Hier können wir jetzt ganz fromme Gesichter machen, wir gucken alle und den Pennymarkt schreien wir die Kassiererin an und hauen den Wagen um oder keine Ahnung. 24 Stunden ehrlich sein. Das ist, glaube ich, der Schlüssel auch zu einem gesegneten Christsein. Und der letzte Punkt: Der Vater im Himmel liebt uns wie seinen Sohn Jesus. Das gibt Jesus zum Schluss nochmal weiter. Also er haut immer einen drauf, der Herr in seiner Abschiedsrede. Merkt ihr, was für ein Seelsorger Jesus ist? Er sagt in Johannes 17, 23, da betet er, ich in ihnen und du in mir, Vater, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und jetzt hört euch diesen Satz an. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich habe manchmal gelesen, das ist ein Übersetzungsfehler, das kann nicht da stehen. Doch, das steht da. Das musst du dir mal vorstellen, dass du genauso vom Vater geliebt wirst wie Jesus. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für unsere Nachfolger. Wisst ihr, was wir oft haben? Wir haben so alle Minderwertigkeitskomplexe, mehr oder weniger. Und guck mal, es gibt ein Zitat, da steht, oder es sagt, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Spitzensatz. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Was ist denn bei uns schon groß wertvoll? Ja? Sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Und wenn du das festhältst, dann scheust du den Teufel demnächst weg, wenn er dich kaputt machen will. Weißt du, was dein und mein Problem oft ist? Wenn wir nicht so richtig geistlich auf der Höhe sind, dann greift der Satan uns an. Er ist ein hinterlistiger Feind. Er kommt, wenn du am Boden bist, wenn du depressiv bist, wenn du Stress hast, wenn du alles hinschmeißt, dann kommt er. Dann möchte er gerne dich nochmal richtig niedertreten. Er ist ein ganz hinterlistiger, gemeiner Kerl. Das möchte ich mal so klar sagen. Ja. Und ohne Jesus hätten wir keine Chance gegen ihn. Und deswegen möchte ich dir das so mitgeben. Das nächste Mal, wenn der Teufel dich angreift und haut dir die alten Sünden vielleicht vom Kopf. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass der Teufel dich manchmal dann angreift mit Sachen, die schon längst, der haut dir einfach um die Ohren. Dann denkst du, was habe ich alles nicht? Du musst dir eins mitnehmen. Du musst die Wertschätzung deines Lebens in Jesus sehen. Du musst einfach wissen, Jesus lebt in mir. Und weißt du, wenn der Vater im Himmel auf dich schaut, nimm dieses Bild mit, bitte. Dann schaut er zuerst auf Jesus. Das musst du dir mal vorstellen, wenn du deine Knie beugst, dann ist es so, als würde Jesus damals vor 2000 Jahren in Jerusalem seine Knie beugen. So sieht er dich. In Jesus, sag nicht ich, das sagt Jesus selbst. Deswegen darfst du nie mehr Minderwertigkeitskomplexe haben. Du bist so geliebt. Du bist so im Zentrum Gottes, dass der Vater im Himmel gar nicht anders kann, als mit dir Gemeinschaft haben zu wollen. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine Sache sagen. Manchmal fühlt man sich ja so, dass man denkt, ja, aber die letzten Worte des Herrn, das ist schon gewaltig, er will uns bis zum Ende lieben, er baut uns eine Wohnung, Nachfolge ist, sagt er auch, das ist nicht einfach, die Kraft ist der Heilige Geist und dann ist die Liebe des Vaters, die einen trägt. Aber manchmal ist es so, da fühle ich mich so krank als Christ. Kennst du das? Dass man manchmal als Christ so denkt, ich bin gar nicht gesund als Christ. Und darf ich dir jetzt mal was sagen? Und das nimm bitte auch für dein Leben mit. Hier sind ja einige, die haben Kinder. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn meine Kinder, jetzt sind sie ja schon größer, ja? Wenn meine Kinder krank gewesen sind, dann war ich erstens auch krank. Ja? Also wenn mein Junge oder mein Mädchen, wenn die Fieber oder so hatten, habe ich nicht eine Sekunde geschlafen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Als meine Kinder krank waren, ich habe meine Kinder immer geliebt und liebe sie. Aber wenn sie krank sind, liebe ich sie noch mehr. Warum? Weil sie mehr Hilfe brauchen. Und so ist Jesus. Wenn du am Boden liegst, wenn du sagst, ach Christian, du, ist ja alles nett, was du sagst, aber wenn du wüsstest, wie oft ich manchmal so am Boden liege und nicht mehr weiter weiß, dann möchte ich dir das sagen. Gerade dann, wenn du am Boden liegst, bist du besonders auf dem Herzen Jesu. Wenn wir kleine erbärmlichen Sünder schon so ein Herz für unsere Kinder haben, wenn sie krank ist, wie viel mehr unser Vater. Lass dir von niemandem einreden, dass Gott dich verlässt oder dass er dich nicht liebt, sondern du bist sein geliebtes Kind. Und diese letzten Worte des Herrn Jesus auf Erden mögen uns helfen, dass wir das verstehen, dass wir geliebt sind bis am Ende, dass Gott uns eine Wohnung baut, dass die Nachfolge etwas kostet, dass der entscheidende Motor der gute Heilige Geist ist und dass letztendlich diese Liebe, die der Vater zum Herrn Jesus hat, die hat er auch zu dir. Gott möge uns segnen und lasst euch ermutigen. Bleibt einfach dran. Vielleicht sagen manche, ach, die Gemeinde dort beim Garko, da kommen auch nicht so viele oder wie auch immer. Es ist nicht die Quantität, nicht die Zahlen, es ist die Qualität. Und Gott kann mit kleinen und wenigen Menschen oft viel mehr tun. Wenn ihr euch hier den Herrn Jesus hingebt, könnt ihr die ganze Welt gewinnen. Deswegen lasst euch nicht ermutigen. Gott hat euch hier hingestellt. Und betet dafür und setzt euch ein. Und wenn Leute sagen, ach, mit die will er was machen. Ja, genau, mit die. 1. Korinther 1. Die, die vor der Welt nichts gilt, die nimmt Gott. Und wenn Leute dich vielleicht verlachen, ach, der will evangelisieren. Ja, genau, der will evangelisieren. Mit diesem letzten schönen Satz möchte ich schließen. Aus den größten Sündern macht Gott die schönsten Steine für seine Krone. Amen.